Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium und ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1. Wir lesen gemeinsam die Verse 67 bis 79. Lukas Kapitel 1 ab Vers 67. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat und uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O, wir beten dich an, du Allerhöchster. Und wir rühmen dich für dein unfehlbares Wort und flehen zu dir. Schenk uns nun Einsicht und Erkenntnis, dass wir deine heilige Schrift verstehen und dass du uns Gnade dazu gibst, dass wir unser Leben danach richten. Herr, das alles musst du uns schenken und in uns bewirken. Und so flehen wir um deine herzliche Barmherzigkeit auch jetzt über uns. Schenk uns doch deine Gnade, deinen Segen. Und das bitten wir dich in den Namen Jesu. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser heutiger Bibelabschnitt beginnt mit den Worten, Vers 67, und Zacharias, sein Vater, der Vater von Johannes, wurde mit heiligem Geist erfüllt und er weissagte und er sprach. Zacharias war ja der erste von seiner Familie, der hörte, dass der Messias kommen sollte und dass sein Sohn, sein eigener Sohn, der Vorbote sein sollte von dem kommenden Christus, von dem Sohn Gottes. Aber er ist der Letzte in seiner Familie, der hier vom Heiligen Geist erfüllt wird. Wir hörten, wie sein Sohn erfüllt wird. Wir hörten, wie seine Frau erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Er als Letztes. Und wir wissen auch warum. Wegen seiner Sünde, weil er dem Engel Gabriel nicht glaubte, was er ihm sagte. Aber hier sehen wir es Zacharias wiederhergestellt, denn er ergriff im Glauben die Worte Gottes und er bestand darauf, dass sein Sohn Johannes heißen sollte, wie der Engel es ihm gesagt hat. Und nun spricht er, erfüllt vom Heiligen Geist, eine Weissagung, eine Prophetie. Das heißt, das sind Worte, die Gott ihm in den Mund gelegt hat. Worte, die der Heilige Geist ihm eingibt. Und wir wissen aus 2. Petrus Kapitel 1 Folgendes. Da heißt es, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten die Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt, was wir jetzt hören werden von Zacharias, was hier niedergeschrieben wurde, was er aussprach, das waren keine Menschenworte. Es sind heilige Worte. Der Heilige Geist spricht hier, Gott selbst. Und darum bitte ich dich, im Anbetracht dieser Tatsache, dass du diese Worte hier ernst nimmst und sie zu Herzen nimmst. Wir hören nicht, was Menschen uns zu sagen haben. Wir hören, was Gott selbst uns sagt. Worte der Weissagung. Ja, und was tut der Heilige Geist? Wozu treibt er den Zacharias? Zum Lobpreisen. zum Anbeten, zum Loben. Denn wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann wird er dich erfüllen mit Lobpreis für Gott. Ist in dir kein Lobpreis, keine Anbetung, kein Ruhm für Gott, dann ist das ein sicheres Anzeichen dafür, dass du leer des Heiligen Geistes bist. Der Heilige Geist wohnt nicht in dir, er erfüllt dich nicht. Denn wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann kannst du mit einstimmen, wie Zacharias hier betet, Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Zacharias sagt, gepriesen sei der Herr. Es ist ein Aufruf, eine Aufforderung, Gott soll gepriesen sein. Folgst du dieser Aufforderung? Preist du Gott heute? Ist dein Herz erfüllt mit Anbetung und Ruhm für diesen Gott? Ja, wofür denn? Wofür soll man Gott, den Herrn, den Gott Israels preisen? Was hat er denn getan? Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Wofür sollen wir Gott preisen? Dafür, dass er sein Volk Israel angesehen hat. Was heißt das? Gott sieht doch alle Dinge, oder? Gott ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist allsehend, er sieht doch alle Nationen. Das Wort, das hier für Ansehen benutzt wird, kann auch übersetzt werden mit Besuchen. Genauso wird es übersetzt in Vers 78, wo das gleiche Wort nochmal vorkommt. Es ist das gleiche Wort, das Jesus übrigens benutzt, als er über das jüngste Gericht spricht in Matthäus 25 und dann zu den Gläubigen sagen wird, ich war krank und ihr habt mich besucht. Denn wenn man einen Kranken besucht, dann kommt man, um nach ihm zu schauen. Um zu schauen, wie es ihm geht, um ihn zu pflegen, um Fürsorge zu geben, um herzliche Barmherzigkeit zu schenken. Und das heißt es, dass Gott sein Volk angesehen hat. Er hat es angeschaut, um es in Barmherzigkeit zu besuchen. Um was zu tun an seinem Volk? Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Gott schaut mit Mitleid auf sein Volk, es zu besuchen, um es zu erlösen. Man könnte auch übersetzen, um es zu befreien, zu retten aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft, aus der Gebundenheit, aus ihrem elenden, hoffnungslosen Zustand. Gott besucht sie und schafft ihnen Erlösung. Und achte darauf, was hier steht, Gott schafft Erlösung. Erlösung kannst du nicht selbst schaffen, nicht selber bereiten. Gott schafft seinem Volk Erlösung. Er allein schenkt Befreiung. Das ist eine Sprache, die eigentlich schon gebraucht wurde beim Exodus, als das Volk der Juden herausgerettet wurde aus Ägypten. Gott schaut auf sein Volk. Er sieht ihr Elend, ihre Gebundenheit, ihre Knechtschaft. Er kommt herab, um sie zu besuchen, um sie zu befreien und zu erlösen aus der Knechtschaft Ägyptens. Und so preist Zacharias den Herrn, unseren Gott, erneut, denn nun sendet er eine viel größere Erlösung. Und er bringt diese Erlösung in zweifacher Weise. Und diese wollen wir uns heute Abend anschauen. Und diese zweifache Weise, wie der Herr uns Erlösung sendet, wollen wir uns anschauen unter den zwei Namen des Messias, die hier gebraucht werden. Hier werden zwei Hoheitstitel des Messias gebraucht und diese zwei Hoheitstitel zeigen uns, wie in zweifacher Weise der Herr Erlösung bringt zu seinem Volk. Diese zwei Punkte haben wir heute Abend. Christus, das Horn des Heils und zweitens Christus, der Aufgang aus der Höhe. Diese beiden Titel. Also erstens, Christus, das Horn des Heils. Vers 69. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Gott sendet Erlösung, und zwar durch ein Horn. Der Messias trägt viele Ehrentitel und du kennst sicherlich einige. Der Herr der Herrlichkeit, der König der Könige, das Lamm Gottes, der Löwe aus dem Stamme Juda, um nur einige zu nennen. Hier nun wird Christus das Horn des Heils genannt. Ein Horn, du weißt es, ist dieser äußerst harte Auswuchs am Kopf eines Tieres, zum Beispiel bei einem Ochsen oder einem Büffel. Und wozu sind Hörner da? Wozu dient ein Horn? In erster Linie als Waffe. Als Waffe zum Kampf, zum Angriff, zur Verteidigung. Und die Hörner eines Büffels zum Beispiel haben enorme Kraft. Und darum steht das Horn in der Heiligen Schrift für Macht und für Stärke. Christus ist das Horn des Heils. In ihm bündelt sich die gesamte Kraft Gottes zur Rettung, zum Kampf gegen die Feinde. Wie es heißt in 5. Mose, Kapitel 33, Hörner des Büffels sind seine Hörner. Mit ihnen stößt er die Völker nieder, alle miteinander bis an die Enden der Erde. Christus kommt mit gewaltiger Kraft und Stärke und niemand kann ihm standhalten. Er ist das allmächtige Horn Gottes, das alle Feinde niederstößt. Er kommt als das Horn des Heils zur Rettung von allen Feinden. Dieses Horn wächst empor und richtet sich auf. Wo? Wo ist es zu finden? Vers 69. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Es wächst empor in dem Hause Davids. David, sein Knecht Gottes, der einst selbst König war, er befreite Israel von vielen Feinden und brachte Israel Frieden. Aber all seine Siege, sein ganzer Triumph, ist doch nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen sollte. Mit dem Horn, das von seiner Nachkommenschaft erwachsen sollte. Ein Mann sollte aus seinem Hause kommen, das Horn des Heils. Er bringt den endgültigen Sieg. Er macht Schluss mit allen Feinden. Er ist das Horn des allmächtigen Gottes, der alle seine Feinde niederstößt bis an das Ende der Erde. Er macht sie alle untertan. Und jedes Knie muss sich ihm beugen. Und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr zu nennen sei. Und da ist keiner, der sich ihm in den Weg stellen könnte. Keiner, der gegen ihn ankommt. Da ist keiner, der ihn Einhalt gebieten könnte. Christus ist der Unbezwingbare. Denn ihnen ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Alles ist ihm unterworfen. Und dass Gott dieses Horn des Heils aufrichten würde, das wurde seit jeher von seinen heiligen Propheten vorhergesagt. Vers 70. Wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Gott redet durch seine heiligen Propheten, Männer, die von ihm ausgesondert wurden, um als sein Sprachrohr zu den Menschen zu reden. Und achtet darauf, Gott hat geredet durch den Mund der Propheten, nicht durch ihre Münder. Nein, alle seine Propheten redeten wie aus einem Mund. Sie hatten alle allesamt eine Botschaft von Ewigkeit her. Das heißt, so viele auch prophezeit haben, seit eh und je, von Anbeginn der Menschheit an, sandte Gott heilige Propheten, die eine Botschaft überbracht haben. Gott wird sein Horn des Heils aufrichten. Er sendet seinen Befreier, den Erlöser, der die Kraft Gottes zur Erlösung bringen wird. Und so lernen wir am Ende des Lukas-Evangeliums, wie Christus seine Jünger belehrt, die Heilige Schrift richtig zu verstehen. Da lesen wir in Lukas Kapitel 24, und er sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Alle Schriften reden mit einem Mund von diesem Christus. Sie haben geweissagt, dass der Retter der Welt erscheinen wird. Dieser gewaltige Gott hält. Durch die Jahrtausende hindurch wurde er angekündigt. Und Zacharias darf da nun stehen und sagen, dass der Tag gekommen ist. Der Tag ist gekommen. Das Horn des Heils ist aufgerichtet vor unseren Augen. Wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Was zu tun? Vers 71. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Dieses Horn des Heils, es wird kämpfen und dem endgültigen, allumfassenden Befreiungsschlag bringen. Er wird die Reihen der Feinde durchbrechen und sie allesamt zunichte machen. Christus bringt die Rettung von allen Feinden, die Rettung aus der Hand aller, die uns hassen. Und das meint weitaus mehr, als bloß befreit zu sein von menschlichen Feinden und Unterdrückern, wie Israel es seit jeher erlebt hat, unter Ägypten, unter den Philistern, unter Assyrien und Babylon und Griechenland und den Römern zur Zeit Jesu. Dieser Christus, er wird uns befreien von allen Feinden und er wird uns in sein ewiges Friedensreich bringen. Und da wird keiner mehr sein, der uns knechtet, keiner mehr, der uns angreift. Nein, es heißt in Jesaja Kapitel 9, Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens und groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich ist zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das ewige Friedensreich. Und es geht um weitaus mehr als bloß um Befreiung von menschlichen Feinden. Erinnert euch daran, wie wir die Offenbarung studiert haben und wie wir lesen, wie Jesus Christus nach und nach alle seine Feinde besiegt. Wir lesen Kapitel 19 und 20, wie er alle seine Feinde besiegt, wie das mächtige Horn Gottes jeden einzelnen Feind niederringt. Darum geht es in der Offenbarung. Und wie alle seine Feinde in dem Feuersee landen und auch die größten, Satan und sein Engelsherr, ja der Tod selbst, alle Feinde werden für immer besiegt. Er ist der Allmächtige. Das allmächtige Horn Gottes, das gekommen ist, um ein für alle Mal alle Feinde zu besiegen. Er ist der Unbezwingbare. Und das alles tut der Herr, sagt uns hier Zacharias durch den Heiligen Geist, weil er treu ist. Vers 72. Um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat. Der Herr wird nun endlich das tun, nach all den Jahrtausenden Jahren, was er den Vätern Israels unter einen Eid geschworen hat. Und du musst verstehen, Gott ist nicht ein Gott der Toten. Die Glaubensväter Abraham und Isaak und Jakob, sie leben bei Gott. Und sie warteten auf den Tag, bis Gott endlich seine Versprechen erfüllen wird. Jesus sagte sogar einmal über Abraham in Johannes Kapitel 8, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und er freute sich. Abraham freute sich im Voraus, dass er diesen Tag sehen dürfe. Und nun ist es soweit. Nun dürfen sie es sehen. Und denkt daran, sogar Mose und Elia waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung und sie sprachen mit ihm über seinen Tod. Die Väter, die leben, sie fieberten mit, bis sich alles erfüllt hat, das Gott gesprochen hat unter einen Eid. Was er versprochen hat den Vätern, dass es erfüllt werden sollte. Was war das noch gleich für ein Eid, den Gott den Abraham zugesprochen hat? In 1. Mose Kapitel 22 lesen wir, und Gott sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinen Samen, in deinem Nachkommen, werden sich segnen alle Nationen der Erde. Gott hat einen heiligen Bund geschlossen mit Abraham. Er hat einen Eid abgelegt. Er hat geschworen bei sich selbst, weil es niemanden Größeren gibt, bei dem er schwören könnte. Sie werden alle Feinde besiegen. Und Abrahams Nachkommen, nämlich Christus, wird zum Segen dienen für die ganze Welt. Darum sagt Zacharias, Vers 74, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Seht ihr, das Verlangen, von den Feinden befreit zu werden, geht nicht in erster Linie einfach darum, dass man ein unbeschwertes Leben führen kann, dass man einfach in Sicherheit lebt. Wozu dient das, dass Gott sie befreien soll von allen Feinden? Dass sie Gott ohne Furcht in Freiheit dienen können, ungestört, unbedroht, ohne Unterdrückung, ohne die Gefahr verführt zu werden, ohne Furcht, Gott zu dienen. Und das Wort, das hier für dienen gebraucht wird, ist das priesterliche, gottesdienstliche Dienen. Du sehnst dich vielleicht nicht danach, dass Gott uns befreien möge von allen Feinden und du sehnst dich nicht danach, endlich Gott ohne Furcht dienen zu können, weil du nicht so verfolgt wirst wie so viele von unseren Geschwistern auf der ganzen Welt. Was meint ihr, wie sie beten und unter Tränen flehen, dass sie endlich ohne Furcht Gott anbeten können? In Freiheit ihm zu dienen, ohne Hasser, ohne Bedränger, ohne Bedrücker. Wenn Gott uns befreit, dann um ihm ewig zu dienen und ihm die Ehre zu geben. Das war übrigens auch der Grund, warum Gott die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Wir lesen in 2. Mose Kapitel 9, da spricht der Herr zu Mose: Mache dich früh auf am Morgen und tritt vor den Pharao und sag zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen. Warum? Damit sie mir dienen. Christus, das Horn des Heils, er wird alle Feinde besiegen, sodass man endlich ohne Hindernisse Gott dienen kann in Ewigkeit. Und das ist, was wir sehen in der Offenbarung. Wenn alle Feinde besiegt sind, dann heißt es da in Offenbarung Kapitel 7 zum Beispiel: Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihn wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern. Und auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne aus ihren Augen abwischen. Und Offenbarung Kapitel 21. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott in alle Ewigkeit ohne Furcht zu dienen, dazu ist Christus erschienen. Dazu kämpft das Horn des Heils für uns. Aber wisst ihr was? Und das führt uns jetzt zu unserem zweiten Punkt. Das ist nicht alles. Ja, Christus, das Horn des Heils, es besiegt alle Feinde. Aber damit ist unser größtes Problem nicht gelöst. Damit ist das größte Problem Israels nicht gelöst, denn ihr größtes Problem waren sie selbst. Ihre Schuld. Denn warum wurden sie denn geknechtet von all ihren Feinden? Ja, wegen ihrer Untreue und wegen ihrer Schuld. Und darum wird das Horn des Heils uns nicht nur befreien von all unseren Feinden, sondern er wird uns selbst freimachen von aller Feindschaft, die in uns wohnt gegen Gott. Es heißt in Vers 75, er wird bewirken, dass wir in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm dienen alle unsere Tage. Wie soll man Gott in alle Ewigkeit, in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen, wenn man so schuldig und so unrein und so ungerecht ist? Ja, Christus muss noch viel mehr tun, als uns zu befreien von all unseren Feinden. Und das führt uns nun zu unserem zweiten Punkt und dem zweiten Titel des Messias. Christus, der Aufgang aus der Höhe. Vers 76. Und du, Kind, das ist Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Johannes soll ein Prophet werden, ein Prophet des Höchsten, nämlich ein Prophet Gottes. Er wird vor seinem Angesicht hergehen als Vorbote. Er soll der Vorläufer des Erscheinen des Herrn sein. Er soll die Wege des Herrn bereiten. Das heißt, Gott höchstpersönlich wird kommen, und Johannes soll sein Vorbote sein, wie es heißt in Malachi Kapitel 3. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er meine Wege vor mir bereite. Johannes ist dieser Vorbote. Und wie soll Johannes nun den Weg des Herrn bereiten? Vers 77. Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden. Das Wort um steht hier nicht im Griechischen, das heißt Vers 77 ist vielmehr die Erklärung dafür, was es bedeutet, dass Johannes den Weg des Herrn bereiten sollte. Wie nun bereitet Johannes den Weg des Herrn? Dadurch, dass er das Volk Gottes zur Erkenntnis des Heils verhelfen wird, nämlich zur Vergebung der Sünden. Johannes ist es, der das Horn des Heils verkündigt, den Messias, den Erlöser, den Mächtigen. Johannes sagt in Lukas Kapitel 3, nach mir wird einer kommen, der ist stärker als ich. Es ist der allmächtige Gott. Diesen kündigt Johannes an und er sagt, bereitet euch vor. Und das führt dazu, dass er den Menschen ihre Sünden vor Augen hält. Und ihr wisst ihr was, wenn wir später lesen, was Johannes verkündigt, er ist spezifisch. Er sagt zu den Zöllnern, sie sollen aufhören, zu viel Geld zu verlangen. Er sagt zu den Soldaten, sie sollen andere nicht erpressen und ihnen nicht zu unrechter Weise Gewalt antun. Er sagt all den Leuten, sie sollen aufhören, geizig zu sein und anfangen zu teilen. Er sagt den Religiösen, die selbstgerecht sind, sie sollen keine Heuchler sein. Er warnte sie alle vor dem kommenden Zorn Gottes und er rief sie auf zu Buße, sich zu demütigen, dem Herrn ihre Sünden zu bekennen und sich taufen zu lassen. Aber er hielt ihr nicht nur ihre Sünde vor, sondern er verwies sie auch auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, das der Welt die Sünde der Welt trägt. Er fordert sie auf, sich taufen zu lassen als Zeichen dafür, dass Gott bereit ist, ihnen ihre Sünden zu vergeben. So hat Johannes ihnen die Erkenntnis des Heils, der Rettung gegeben. Er hat ihnen den Weg gewiesen zur Vergebung der Sünden. Aber wie kann ein Mensch Vergebung seiner Sünden erhalten? Vers 78. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, der uns, und hier kommt der Titel, der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis im Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Christus ist nicht allein das Horn des Heils, der alle seine Feinde besiegt. Nein, er ist auch der Aufgang der Sonne aus der Höhe. Der Aufgang, der uns besucht, um uns die herzliche Barmherzigkeit Gottes zu bringen, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Christus befreit uns nicht bloß von allen Feinden, nein, er befreit uns auch von unserer Feindschaft, die in uns wohnt gegen Gott. Er befreit uns von all unserer Sündenschuld. In Malachi Kapitel 3, diesem letzten Buch im Alten Testament, da ist die Rede davon, was das Horn Gottes tun wird. Und dann aber auch die Rede davon, was diese Sonne Gottes, die aufgehen wird in der Höhe, uns tun wird. Da heißt es in Malachi Kapitel 3, Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Das wird er tun, das Horn des Heils mit allen Feinden Gottes. Aber dann heißt es weiter, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, euch wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Der Prophet Malachi spricht davon, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird, wie ein Tagesanbruch nach einer langen Nacht. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen und wird strahlen und Heilung bringen. Und so spricht Zacharias hier prophetisch von dieser Sonne, die nun aufgeht. Vers 78, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und im Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Christus. Christus ist dieser Sonnenaufgang, der Sonnenaufgang aus der Höhe. Er ist es, der aus dem Himmel herabkommt, um die Menschen zu besuchen. Wie nach einer langen und kalten und beschwerlichen und finsteren Nacht geht plötzlich die Sonne auf. Und die Finsternis wird erhellt. Unendlich sieht man wieder den Weg des Friedens. Christus strahlt hervor. Und wir lesen hier, die Menschen sitzen im Todesschatten wegen ihrer Sünde, wegen ihrer Unkenntnis. Sie sitzen in Verlorenheit, in Hoffnungslosigkeit und achtet darauf, sie sitzen fest. Sie kommen da selbst nicht mehr heraus. Sie sind in ihrer Sünde geknechtet vom Satan. Sie sind auf dem Weg in den ewigen Tod, in die ewige Finsternis. Und plötzlich strahlt Licht auf. Und Christus bringt das Licht des Lebens. Er bringt Vergebung, Versöhnung mit Gott, Frieden mit Gott, das ewige Heil. Und er richtet die Füße der Menschen. Er bekehrt sie, er richtet sie wieder auf den Weg des Friedens. Auf den Weg des Friedens mit Gott. Er führt uns in das ewige Friedensreich des Messias, ein Friede, der kein Ende hat. Christus ist das mächtige Horn, aber er ist zugleich dieser heilende Sonnenaufgang Gottes. Und beides ist nötig, dass er mächtig ist zur Befreiung von allen Feinden. Er ist das Horn Gottes, Aber er ist auch die freundliche Sonne der Gerechtigkeit, die uns gnädig scheint, um uns alle unsere Sünden zu vergeben und uns unsere Sünden zu verzeihen, um uns zu bekehren und uns zu befreien von diesem Weg des Verderbens und des Unfriedens, Christus. Und bei all dem, ihr Lieben, nun stellt sich die Frage, dieses Horn des Heils, von dem wir hier gelesen haben, ist dieses Horn gegen dich? Wird es dich stoßen in den ewigen Feuersee? Oder ist dieses Horn für dich und wird dich retten, sodass du in alle Ewigkeit im Frieden Gott dienen kannst? Sag mir, ist Christus dein Feind? Oder ist er dein Herr und dein Erlöser? Hast du dich gebeugt vor diesem allmächtigen Horn Gottes? Lass mich dich fragen, ob dieser Sonnenaufgang Gottes schon geschienen hat über deinem Leben, sodass du Erkenntnis des Heils hast und schon gerichtet bist auf den Weg des Friedens. Weißt du überhaupt, wovon ich spreche? Oder ist all das, was ich gerade zu dir sage, fremd für dich? Hat der Aufgang der Sonne Gottes schon seine Strahlen auf dich geworfen oder sitzt du noch in Finsternis? Ich erinnere mich, wie ich mitten in der Nacht als 16-jähriger Junge in meinem Zimmer kniete an meinem Bett und betete: Vergib mir meine Schuld. Ich bin in tiefster Finsternis. Ich weiß weder ein noch aus. Lass dein Licht mich erleuchten, Christus, schenk mir ein neues Leben, setze meine Füße auf einen neuen Weg, den Weg des Friedens. Und ich kann bezeugen, wie das Licht mich erleuchtet und ich Frieden empfing und auf einen neuen Weg des Friedens wandelte. Und es war für mich, als würde Sonne aufgehen in meinem Leben und ein neuer Tag anbricht und alles Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Der Tag Gottes hat angebrochen in meinem Leben. Frieden ist da und meine Frage ist, ob das für dich alles fremd ist, was ich hier gerade sage. Dann möge es doch so sein, dass diese Sonnenstrahlen, diese Sonne der Gerechtigkeit strahlt auf dein kaltes und kühles und gottloses Herz und dich zum Schmelzen bringt. Dass dein Herz berührt wird von dieser strahlenden Sonne der Rettung und dass Heilung unter seinen Flügeln ist und Heilung einkehrt in deinem Leben, sodass ein neuer Tag anbricht und du neues Leben empfängst. Komm zu diesem Christus. Sitzt du noch fest in der Finsternis? Möge die Sonne dir jetzt aufleuchten in diesem Moment und Gnade bringen in dein Herz hinein. Aber bist du heute jemand, der erlöst ist? Dann tu das, was Zacharias sagt. Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen hat, um ihm Erlösung zu schaffen. Es ist sein Werk allein. Er hat die Erlösung geschaffen. Lasst uns ihn preisen für seine Erlösung. Lasst uns freuen und jubeln und fröhlich sein, denn er wird uns befreien von all unseren Feinden. Wenn der Herr dich erlöst hat, was solltest du dann tun? Weißt du, er hat dich nicht erlöst, damit du einfach ein Leben für dich selbst führst. Wozu? Vers 74, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Sag mir, bist du erlöst? Bekennst du, dass dieses Licht über dir aufgegangen ist und dass du nun ewiges Leben hast? Dann wozu denn? Wozu hat er dich erlöst? Um einfach für dich selbst zu leben und deine Jahre irgendwie zuzubringen? Er hat dich erlöst, damit du ihm dienst. Und zwar in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle deine Tage vor ihm. Du bist erlöst, um zu dienen, weil er es wert ist, weil er dich erlöst hat. Darum lebe für ihn, diene ihm in seiner Gegenwart. Zacharias sagt, wir dürfen vor ihm leben. Sein Angesicht leuchtet freundlich über uns. Und darum lebe nun in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage deines Lebens, weil er dich gerettet hat, weil du zu ihm gehörst und darum auch in den nächsten Tagen dieser Woche, die nun auf dich zukommt. Dieses eine, lebe für ihn, lebe vor ihm, lebe im Angesicht dieser strahlenden Sonne vor Jesus Christus und lebe in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, bis du eingehst in die Ewigkeit, wo du ihm dienen wirst für immer und wo die Sonne dir leuchten wird, die Sonne der Gerechtigkeit, die niemals untergehen wird. Und darum lasst mich schließen mit den Worten aus der Offenbarung, Kapitel 22. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott wird über sie leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Dann lasst uns aufstehen und beten. Herr, unser Gott, wir preisen dich, dass du uns angesehen hast als dein Volk, dein auserwähltes Volk, und dass du uns Erlösung geschaffen hast in Christus Jesus. Denn wir alle saßen in Finsternis und Todesschatten. Wir gingen verkehrte Wege. Und durch all unsere Sünden brachten wir selbst dein Zorn und das Verderben auf uns. Herr, wir waren unrettbar. Niemand von uns konnte sich selbst retten. Denn was kann man tun, wenn man sitzt in Finsternis und Todesschatten? Ohne Licht, ohne Ausweg. Und deswegen preisen wir dich, unseren Gott, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, Jesus Christus, das Horn unseres Heils. Dass du, Herr Jesus, all unsere Feinde besiegst und noch völlig besiegen wirst. Dass du treu bist und deines Bundes gedacht hast. Und die Verheißungen, die deine Propheten von jeher in deinem Wort wie mit einem Mund gesprochen haben, dass du all diese Verheißungen wahrgemacht hast, dass du gekommen bist, uns zu erlösen aus der Hand all derer, die uns hassen, nicht nur der Feinde auf dieser Welt, sondern du hast auch den Satan besiegt, unseren großen Feind. Und es wird der Zeitpunkt kommen, an dem du auch sichtbar für uns alle selbst den Tod noch hinwegtun wirst, den großen letzten Feind, der hinweggetan wird, wenn wir auferstehen und das ewige Leben erben und der Tod nicht mehr sein wird. Sei gepriesen, Herr Jesus, dass du diesen Sieg bereits errungen hast, als du gestorben bist, am Kreuz und auferstanden bist. Und du bist nicht nur das Horn unseres Heils, du bist auch der Aufgang aus der Höhe, das Licht der Welt, das leuchtet in die Finsternis und in die Todesschatten, das Licht bringt Rettung und Heil, Vergebung für all unsere Sünden, wenn wir doch nur dich erkennen. Und wir preisen dich für jeden hier, der das erkannt hat, der bezeugen darf, ja, Jesus Christus, er ist das Horn meines Heils. Und er ist auch für mich der Aufgang aus der Höhe. Er hat hineingeleuchtet in meine Finsternis und in meine Todesschatten. Und er hat mir Licht geschaffen und er hat mir meine Sünden vergeben. Ich durfte ihn erkennen. Herr, und wenn das bei uns doch so ist, dann wollen wir dich von ganzem Herzen preisen und wir wollen gehen auf Wegen des Friedens. Wir wollen nicht mehr gehen auf unseren alten Wegen des Verderbens. Wir wollen gehen auf den Wegen des Friedens. Wir wollen dir dienen in Heiligkeit, ohne Furcht. Herr, so bewirke das doch in uns. denn dazu hast du uns ja errettet. Dazu bist du ja gestorben, dass wir heilig dir leben mögen. Herr, vergib uns, dass wir dein Opfer so gering schätzen, dass wir das so oft nicht tun. Herr, wie oft sündigen wir und verachten damit dein Opfer und denken überhaupt nicht daran, dass du doch für unsere Sünden gestorben bist, sondern häufen dir noch weitere Sünden auf. Herr, wir flehen, dass du uns vergibst und dass du uns heiligst, damit wir, wenn wir doch erkannt haben, dass du uns Heil und Rettung bist, dass wir auch heilig leben für dich und dir dienen und wandeln auf den Wegen des Friedens. Und wir beten für die unter uns, die nicht errettet sind, die vielleicht wissen, dass sie nicht glauben, aber auch für die, die vielleicht sagen, sie glauben, die vielleicht seit Jahren und Jahrzehnten sagen, sie seien Christen. Und doch bist du gar nicht das Horn ihres Heils. Und du bist gar nicht das Licht, das in ihre Finsternis leuchtet, sondern sie sitzen weiter in Finsternis und Todesschatten, sie gehen weiter auf verkehrten Wegen. So bitten wir dich, Herr Jesus, leuchte doch heute in ihr Leben hinein. Geh doch heute auf über ihnen, dass sie erkennen mögen, dass du Rettung bist, Vergebung der Sünden, ewiges Heil, Rettung vor allen Feinden, Rettung aus dem Tod. Herr, leuchte über dieser Gemeinde, sei das Licht, sei eine Leuchte für unseren Fuß, dass wir erleben dürfen, wie hier Menschen gerettet werden und wie wir alle wandeln im Licht auf heiligen, gerechten Wegen des Friedens. Und dann flehen wir zuletzt, komme Herr Jesus, bring uns endlich dahin, wo alle Feinde vollkommen besiegt sind, wo alle Feinde zu deinen Füßen liegen, Schemel deiner Füße sind, wo auch der Tod hinweggetan ist und wir alle ewig leben und nicht mehr das Licht der Sonne brauchen oder das Licht des Mondes oder irgendeiner Leuchte, weil du und deine Herrlichkeit um uns strahlen in Ewigkeit. Da wollen wir hinkommen. Gepriesen seist du, Lamm Gottes, dass uns das erkauft hat. Amen.